SRF 3. Info 3 Abend.
Die Schweizer Politik klatscht Beifall. Die Milliardenbuße für die UBS sei korrekt, heißt es bei den Parteien. Der Bundesrat will keinen Wegzoll für den zweiten Gotthard-Straßentunnel. Darüber diskutieren soll man trotzdem. Die UNO bittet um Geld. 1,5 Milliarden Dollar braucht sie für die Opfer des syrischen Bürgerkriegs. Das Wetter morgen fällt wieder Niederschlag, erst als Schnee oder vereisender Regen. Dann steigt die Schneefallgrenze gegen 1500 Meter. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Huf und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten.
Die Milliardenstrafe für die UBS wegen der Manipulation der LIBOR-Zinssätze stößt bei den Schweizer Parteien auf Zustimmung. FDP und CVP fordern, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und dass die internen Kontrollen bei der Grossbank verbessert werden. SP und Grüne verlangen auch Konsequenzen bei der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Grünen wollen zudem eine parlamentarische Untersuchungskommission. Die UBS hat sich mit den Aufsichtsbehörden der USA, Großbritanniens und der Schweiz auf die Zahlung von 1,4 Milliarden Franken geeinigt. 1,2 Milliarden gehen an die USA. Ein Gericht in Italien hat die UBS zusammen mit drei weiteren Banken zu einer Buße von je 1 Million Euro verurteilt. Dies im Zusammenhang mit dem Verkauf komplizierter Anlagevehikel. Zudem beschlagnahmte die Justiz Vermögen von insgesamt 87 Millionen Euro bei den vier Banken. Der Bundesrat hat die Botschaft zum Fluglärmstaatsvertrag mit Deutschland verabschiedet und an den National- und Ständerat geleitet. Dies, obwohl noch offen ist, ob der Vertrag überhaupt ins deutsche Parlament kommt. Deshalb klammerte der Bundesrat noch aus, wie der Flugbetrieb in Zürich-Kloten zukünftig abgewickelt werden soll. Verkehrsministerin Leuthard sagte, der Bundesrat habe keinen Grund dafür gesehen, den Staatsvertrag länger in der Schublade zu lassen. Sie gehe aber davon aus, dass das Parlament nicht entscheiden wolle, solange Deutschland den Ratifizierungsprozess nicht einleite. Der Bundesrat will im Gesetz festschreiben, dass am Gotthard mit einer zweiten Röhre nur eine Fahrspur pro Richtung benutzt werden darf. Damit wäre ein Referendum möglich und die Vorlage könnte vors Volk kommen, begründet der Bundesrat. Er schickt die Gesetzesänderung nun in die Vernehmlassung. Auch eine Tunnelgebühr stellt er zur Diskussion. Der Bundesrat will eine zweite Röhre bauen, um während der Sanierung des bestehenden Tunnels die Durchfahrt für den Straßenverkehr zu ermöglichen. Die UNO bittet die internationale Gemeinschaft um 1,5 Milliarden Dollar Nothilfe für Opfer des Syrien-Konflikts. Das Geld werde benötigt, um in den kommenden 6 Monaten mehrere Millionen Flüchtlinge innerhalb Syriens sowie in umliegenden Ländern mit dem Nötigsten zu versorgen. Es handle sich um den bisher umfangreichsten humanitären Hilfsappell für einen so kurzen Zeitraum, erklärte das UNO-Büro für Nothilfekoordinierung in Genf. Der frühere deutsche Verteidigungsminister Peter Struck von der SPD ist im Alter von 69 Jahren nach einem Herzinfarkt gestorben. Das gab seine Familie bekannt. Struck führte das deutsche Verteidigungsministerium von 2002 bis 2005. Der studierte Jurist aus Niedersachsen war 1980 erstmals in den Bundestag eingezogen. Während vielen Jahren war er Chef der SPD-Bundestagsfraktion. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.952 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.340 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,91 gehandelt, der Dollar zu 91,16 Rappen.
Info 3, die Themen.
Sergio Motti will nach vorne schauen. Nicht das erste Mal, dass das ein UBS-Chef nach einem Skandal bei seiner Bank sagt. Nichts Konkretes zum Fluglärmstreit. Wie und wann die wichtigen Punkte aus dem Abkommen mit Deutschland umgesetzt werden, diese Entscheide hat der Bundesrat hinausgeschoben. Und tödliche Anschläge auf UNO-Mitarbeiter in Pakistan. Wer will da, dass Kinder nicht gegen Polio geimpft werden? Gleich.
Das Wettermarken in der ganzen Schweiz ist es oft bewölkt und von Westen her setzt zunächst Schneefall ein, dann vereisender Regen und schließlich Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf gegen 1500 Meter. Die Temperatur beträgt 4 Grad. SRF Verkehrsinfo von 17.05 Uhr. Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Strecken. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Wallisellen und Affoltern und Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern und auf dem Westring zwischen Urdorf Süd und dem Gubristunnel. Dann auf der Seelhochstraße vor dem Autobahnende in Wiedikon, auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Effretikon und Wülflingen und auf der A3 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Zürich Süd und dem Uetlibergtunnel wegen eines Unfalls. Weiter in der Region Aargau-Solothurn auf der A3 Richtung Basel zwischen Aiken und Rheinfelden-Ost wegen eines Pannenfahrzeugs und im Tessin auf der A2 Richtung Chiasso zwischen Lugano-Süd und Mendrisio wegen eines Unfalls.
Info 3 Abend.
In ihren Inseraten verspricht die UBS ihren Kunden: Wir werden nicht ruhen. Womit? Nach dem jüngsten Skandal könnte man zu dieser Frage verleitet werden als kritischer Zeitgenosse. Denn wieder einmal hat die UBS Geschirr zerschlagen. Die Milliardenbuße wegen der Libor-Zinsmanipulation ist ein großer Schaden fürs Image und auch fürs Geschäft. Wie also reagiert die UBS? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Sergio Ermotti würde so gern über die Zukunft der UBS sprechen. Doch die Vergangenheit macht dem 52-jährigen Tessiner, der seit gut einem Jahr die Bank leitet, immer wieder einen Strich durch die Rechnung. So auch heute. Die UBS muss Buße tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie muss sich schuldig bekennen, den sogenannten Libor, den wohl wichtigsten Zinssatz der Finanzwelt, mitmanipuliert zu haben zum eigenen Vorteil. Und sie muss insgesamt 1,4 Milliarden Franken Strafe zahlen für die Verfehlungen, die die Bankenaufsichtsbehörden in der Schweiz, in Großbritannien und in den USA zutage gefördert haben. 1,4 Milliarden Buße, das ärgert Sergio Ermotti.
Sehr viel Geld, klar. Aber wir sind fähig, dank unserer sehr starken Kapitalposition, unserer hervorragenden Geschäftsposition, das zu meistern.
Meistern kann die UBS die Buße schon, aber der Betrag tut weh. Die Bank schreibt dieses Jahr tiefrote Zahlen. Und der Libor-Skandal gehört zu den größten Skandalen der Finanzgeschichte. Spätestens seit heute ist klar, dass die UBS hier deutlich mehr als einfach nur eine Mitläuferin war. Mehrere UBS-Angestellte machten bei Zinssätzen falsche Angaben und das während mehreren Jahren. Sei es, um auf eigenen Finanzgeschäften kurzfristig einen Gewinn einzufahren, sei es, um den Gesundheitszustand der Bank während der Finanzkrise zu beschönigen. Mit solchen geheimen Absprachen und Mauscheleien soll nun Schluss sein. Sergio Ermotti will persönlich darauf hinwirken, dass es bei der UBS nicht mehr zu derart gravierenden Verstößen kommen kann. Er gesteht aber offen ein, dass das ein schwieriges Unterfangen ist.
Ja, also das ist eine Mission Impossible und wir müssen nicht denken, dass wir das erreichen werden, aber wir müssen schon sicherstellen, wenn so etwas passiert, dass die Reputation schaden und die Kosten, die finanziellen Kosten, gering und kontrollierbar sind.
Und deshalb mahnt der Chef seine gesamte Belegschaft.
Erstens, dass jeder muss eine seriöse Verantwortung nehmen für was er macht und seine Kollegen müssen auch gleichzeitig nicht nur für die eigene Verantwortung schauen, aber auch prüfen, dass die Kollegen sich richtig verhalten.
Den Libor-Skandal kann Sergio Ermotti mit dem heutigen Tag trotz Rekordbuße noch nicht ad acta legen. Denn nun droht eine Welle von Zivilklagen von Anlegerinnen und Anlegern, die allenfalls durch die Zinsmanipulationen finanziell zu Schaden gekommen sind. Erste Klagen sind bei der UBS bereits hängig. Weitere dürfen nicht lange auf sich warten lassen, zumal sich die UBS nun offiziell schuldig bekannt hat. Über die Kosten, die diese Klagen mit sich bringen werden, mag der Tessiner Grossbankenchef heute aber nicht spekulieren.
Info 3 Abend.
Der Fluglärmvertrag mit Deutschland soll so bleiben, wie er ist. Trotz Widerstand aus Deutschland hat der Bundesrat das Abkommen heute abgesegnet. Jetzt ist das Parlament am Zug. Allerdings, wie genau der Vertrag umgesetzt werden soll in der Schweiz, welche Region nun wann wie viel zusätzlichen Fluglärm ertragen muss, diese Entscheide hat der Bundesrat vertragt. Solange nicht klar sei, ob und wie schnell der Vertrag in Deutschland ratifiziert werde, gibt es hier für die Landesregierung keinen Grund zur Eile. Aus dem Bundeshaus Corinne Vinzenz.
Eigentlich hatte es sich Doris Leuthard fest vorgenommen. Wenn der Bundesrat den Staatsvertrag ans Parlament verabschiedet, dann sollen die National- und Ständeräte in groben Zügen Klarheit haben, mit wie viel zusätzlichem Fluglärm ihre Wähler im Aargau, in Zürich oder im Thurgau rechnen müssen. Dieses Versprechen hat der Bundesrat jetzt nicht eingehalten. In der Botschaft ans Parlament bleibt er vage. Mehr Lärm für den Osten, sicher. Wie viel Lärm aber für den Süden und ob der gekröpfte Nordanflug kommt, alles offen. Nachdem Deutschland im November plötzlich wieder von offenen Punkten gesprochen hat, will der Bundesrat nichts überstürzen. Bundesrätin Doris Leuthard sagte heute dazu:
Wir warten jetzt diese Fragen ab und wie wir dann diesen Staatsvertrag umlegen würden, wenn höhere Sperrzeiten zu beachten sind über Norden, das ist ein innerschweizerisches Thema erstens. Das interessiert unser Parlament, unsere Regionen selbstverständlich, aber das diskutieren dann, wenn wir auch wissen von deutscher Seite, es geht weiter.
Die Frage ist, ob das Parlament über einen Fluglärmvertrag abstimmen will und kann, von dem es nicht weiß, was er für konkrete Folgen hat. Geplant war, dass National- und Ständerat noch im ersten Halbjahr 2013 die Debatte führen, dem Vertrag zustimmen oder ihn ablehnen. Dieser Zeitplan ist jetzt in Frage gestellt. Das räumt auch die Bundesrätin ein.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das Parlament sagt, ja, wir wollen eine gewisse Parallelität in der Beratung mit Deutschland erreichen. Und das wird man jetzt sehen, die nächsten Monate, wie das weitergeht.
Ob und wie schnell sich in Deutschland wieder etwas bewegt, weiß niemand. Vieles spricht dafür, dass die plötzliche Zurückhaltung in Deutschland mit den im Herbst 2013 anstehenden Bundestagswahlen zusammenhängt. Nur so sei es zu erklären, sagen Beobachter, dass der deutsche Verkehrsminister Ramsauer die Bedenken der Süddeutschen plötzlich so ernst nimmt. Dass das Parlament den Vertrag jetzt auch in der Schweiz auf die lange Bank schiebt, das findet Thomas Hurter keine gute Idee. Der Schaffhauser SVP-Mann ist Mitglied der Verkehrskommission, von Beruf Pilot, und er gilt als der Luftfahrtexperte im Parlament.
Es wäre falsch, wenn wir jetzt diesen Prozess stoppen würden, weil ich gehe davon aus, dass Deutschland, sobald die Wahlen vorbei sind, wird Deutschland diesen Staatsvertrag behandeln. Und dann wäre es falsch, wenn wir Zeit verloren hätten und in der Schweiz eigentlich nochmals die Diskussion von vorne beginnen müssten.
Hinter den Kulissen jedenfalls, das ließ Bundesrätin Leuthard heute durchblicken, ist man mit Deutschland im Dauergespräch.
Ach, ich telefoniere mit Kollege Ramsauer relativ viel und das soll auch so sein, nicht, dass man hier beiträgt zur Aufklärung und eine gewisse Aufregung sich wieder versachlichen lässt.
Ob Aufklären und Gespräche führen reicht, damit sich Deutschland nach den Wahlen wieder vorbehaltlos hinter den Vertrag stellt, steht auf einem anderen Blatt.
Info 3 Abend.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO zieht in Pakistan die Notbremse. Sie hat eine groß angelegte Impfkampagne gegen Kinderlähmung vorerst unterbrochen. Eigentlich sollten in Pakistan bis Ende nächsten Jahres über 30 Millionen Kinder geimpft werden. Doch die Aktion ist bereits mehrmals sabotiert worden. Gestern wurden mehrere WHO-Mitarbeiter getötet. Und auch heute gab es gezielte Attacken gegen WHO-Helfer. Rino Curti hat unsere Korrespondentin Karin Wenger gefragt, wer hinter den Angriffen stecken könnte.
Man weiß es nicht genau. Es wird natürlich spekuliert, dass es sicher ist, dass die Taliban sich mehrfach gegen diese Polio-Impfkampagne ausgesprochen haben. Sie haben Mitarbeiter bedroht und gesagt, diese würden mit den Ungläubigen, also den Westlern, zusammenarbeiten. Einige Imame üben auch Druck auf die lokale Bevölkerung aus, diese Tropfen zu verweigern, diese Impftropfen. Sie sagten zum Beispiel, mit den Impfteams würden die USA die Region für bevorstehende Drohnenangriffe ausspionieren. Andere wiederum sagen, die Impftropfen würden die Leute unfruchtbar machen und müssten deshalb verweigert werden. Aber wie gesagt, also wer für die Angriffe verantwortlich ist, ist nicht klar. Die Taliban haben bislang keine Verantwortung dafür übernommen.
Karin Wenger, Sie erzählen da von Verschwörungstheorien, die Menschen da in Pakistan haben, dass Pakistan ausspioniert wird. Aber welche sind denn die wahren Gründe für diese Attacken?
Also die wahren Gründe, ich glaube, das muss man wirklich sehen in Pakistan, sind eben auch diese Verschwörungstheorien. Pakistan ist schlichtweg die Hochburg der Verschwörungstheorien und auch des Anti-Amerikanismus. Der hat hier absolute Hochkonjunktur. Zudem sind die Leute oft sehr schlecht ausgebildet und dann haben die Imame große Autorität, andere Gebiete werden wiederum von den Taliban kontrolliert. Dann jene Gebiete in Karachi, in denen Frauen angegriffen wurden, sind notorisch bekannt für ihre kriminellen Banden, die oft wiederum politischen Lagern angehören. Also wir sprechen hier von einer Mischung aus Verschwörung, Anti-Amerikanismus, Unwissen und Kriminalität. Und dann war auch sehr, sehr kontraproduktiv, welche Methoden Amerika gebraucht hatte, um Osama bin Laden in Pakistan ausfindig zu machen. So wurde eben bekannt, die CIA habe eine Hepatitis-Kampagne vorgetäuscht, um Osama bin Laden zu finden. Mithilfe der Blutproben soll er so identifiziert worden sein. Solche Neuigkeiten schüren natürlich diese Verschwörungstheorien und die Angst zusätzlich.
Information von SRF Südasien-Korrespondentin Karin Wenger. Die UNO will die Sicherheitslage in Pakistan jetzt neu beurteilen und die Impfungen gegen Kinderlähmung möglichst bald fortsetzen. Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und SRF Virus. Im Netz srf.ch, im Studio Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.